Wann haben Sie das letzte Mal Eishockey gespielt? Haben Sie mal gespielt?
Nee.
Nein, nicht richtig so. Haben Sie mal ein Eishockeyspiel live gesehen?
Nee.
Nicht?
Also richtig
nicht. Nicht, okay. Dann sollen Sie unbedingt morgen dabei sein. Erstens einmal werde ich Ihnen und andere Mütter und Omas und so weiter das Eishockeyspiel zuerst einmal beibringen, damit ihr die Predigt versteht. Aber dann hat es auch einen weiteren wichtigen Grund, morgen aufzupassen. Ich werde Söhne und Enkelkinder ermutigen, ihre Mütter und ihre Omas möglichst bald mitzunehmen an ein Eishockey-Match. Sie können sich darauf freuen. Ja. Und ich werde Ihnen beibringen morgen, wie man ein Spiel so anschaut, dass man etwas von dem Spiel hat. Und das funktioniert auch. Meine Frau und ich, wir sind Praktiker. Übrigens, herzlichen Gruß von Susanna, unbekannterweise. Sie ist gar nicht so weit weg von hier. Sie ist Musiklehrerin und unterrichtet in einer Gemeinde in Großbottwar. Eine ganze Menge ältere und jüngere Leute Ukulele spielen. Wir haben 22 Ukulele, das sind die Bonsai-Gitarren, die kleinen Dinger da von Hawaii, mitgenommen von der Schweiz. Und sie kann jeden innerhalb von 10 Minuten, jung oder alt, dieses Spielen an diesem Instrument beibringen. Und sie organisiert ein Ukulele-Orchester für den Gottesdienst morgen in Großbottwar. Also sie macht mit Musik und ich mache mit Eishockey morgen. Und es heißt Eishockey und Gott morgen. Was hat Eishockey mit Gott zu tun? Das werden einige von euch bestimmt gefragt haben. Wart nur, es kommt noch. Also, heute Abend ist ein ganz anderes Thema. Vielleicht mein wichtigstes Thema. Auf jeden Fall ist ein Thema, das mir ganz besonders auf dem Herzen liegt. Und ich kann euch sagen, nachdem ich diese Predigt, das ist eigentlich eine Predigt heute Abend, nachdem ich diese Predigt in manche Gemeinden gehalten habe, wurde ich nie mehr eingeladen. Da bin ich gespannt. Okay, machen wir die Lichter bitte aus. Dort hinten. Okay, die gehen nicht aus. Wir sehen. Also, ihr habt diese Blätter bekommen. Es wäre vom Vorteil, wenn man ganz kurz ein paar Notizen machen würde, um was es sich handelt bei jedem Bibelvers. Also unser Thema heute Abend, und wenn die Bibel doch nicht recht hätte, was dann, wenn die Bibel doch nicht recht hätte? Aber zuerst bitte nicht vergessen, falls Sie nicht daran gedacht haben, schalten Sie Ihr Handy leise. Herzlichen Dank. Ich denke, jeder, der eine Weile lang im Wort Gottes gelesen hat, wird wohl gemerkt haben, dass die Bibel Fehler enthält, Widersprüche und Irrtümer. Das muss man ganz klar sehen. Die Bibel enthält Fehler, Widersprüche und Irrtümer. Ein Beispiel. Schalt mir doch die Lichter aus, es ist besser so. Ich weiß nicht, versuchen wir es mal. Ist besser mit Licht, okay, gut, für mich nicht, aber gut, schalten wir das Licht ein. Ein Beispiel. Schon am Anfang der Bibel heißt es, und die Schlange sprach zu der Frau. Nun, das ist kein Fehler. In dem Sinn, ich meine, meine Frau und ich, wir waren einige Jahre in Indien, in der Hochhimalayas. Wir haben besessene Menschen erlebt. Menschen, die einen Dämon, ein fremder Geist, ein böser Geist in sich hatten. Und diese Leute, besessen von Dämonen, hatten übernatürliche Kräfte. Sie hatten Sie konnten, man konnte sie gar nicht fesseln, würden jede Kette sprengen. Sie konnten oft in Sprachen reden, die sie selber gar nicht verstanden haben. Und diese Schlange hier im Garten Eden, die ist besessen vom Teufel selber. Und es ist der Teufel, der aus der Schlange spricht. Das ist nicht das, was ich gemeint habe mit Widersprüche und Irrtümer und Fehler. Hat Gott wirklich gesagt? Nun, der Teufel ist kein Atheist, er hat nicht gesagt, der Teufel, Gott gibt es nicht, sondern er stellt lediglich, und das ist genug, Gottes Wort in Frage. Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Die Frau wusste Bescheid, da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und ihr sollt nicht berühren, das hat er allerdings nicht gesagt, damit ihr nicht sterbt. Und da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Das ist ein Widerspruch. Der Teufel hat Gott widersprochen. Ich habe nicht gesagt, dass die Bibel sich selbst widerspricht. Ich habe lediglich gesagt, dass die Bibel Widersprüche enthält. In diesem Fall, in dem Sinn, dass die Bibel wahrhaftig über dieses Widersprechen des Teufels berichtet hat. Es ist tatsächlich so abgelaufen. In diesem Sinn, die Bibel enthält Widersprüche. Und jetzt kommt der Fehler. Ein Irrtum, ein Riesenirrtum. Und die Frau sah, dass der Baum begehrenswert war, einzig zu geben. Sie nahm von seiner Frucht und aß. Die Bibel berichtet wahrhaftig über diesen Fehler. Die Bibel selber ist nicht fehlerhaft, aber sie berichtet wahrhaftig über diese Sünde der Frau, über diesen Fehler, dieses Irrtum, dieses Widersprechen des Teufels. Das ist ein Unterschied. Ich habe nicht gesagt, dass die Bibel sich selbst widerspricht. Im Gegenteil, sie berichtet wahrhaftig über diese Irrtümer. Und man muss eigentlich demzufolge die Bibel immer in Zusammenhang lesen. Manche machen es zur Gewohnheit, sie brauchen ein Wort von Gott für den heutigen Tag, machen blindlings die Bibel auf, Finger auf irgendeinen Vers und man befindet sich zufälligerweise gerade in der Geschichte von Hiob. Hiob, ein Mann, der sehr angefochten wurde von Satan, verlor Kind, Besitz, Gesundheit. Seine eigene Frau hat ihn nicht mehr verstanden. Seine drei Freunde, die hingekommen sind, um ihn in seiner Not zu trösten, meinten plötzlich, ja, ihm würde alle diese Dinge geschehen, weil er heimlich ein Sünder sei. Und sie fingen an, auf ihn einzureden. Kann ein Hohlkopf verständig werden? Wenn du aber dein Herz auf Gott richtest und deine Hände zu ihm ausbreitest, wenn du den Frevel in deiner Hand von dir wegtust, dass in deiner Hütte kein Unrecht bliebe, so könntest du dein Antlitz aufheben ohne Tadel und würdest fest sein und dich nicht fürchten. Hiob, tue Buße, kehr um, bring dein Leben in Ordnung, dann geht es dir wieder gut, wie es mir gut geht. Ja, das sind Hiobs Freunde. Hiob war nicht heimlich ein Sünder, im Gegenteil. Aber sie haben ihn beschuldigt. Meine Frau und ich, wir haben unser erstes Baby verloren. Und kurz nachdem dieses Baby gestorben ist, kam ein älterer Mann auf meine Frau zu und sagte ins Angesicht, wegen eurer Sünde müsste dieses Baby sterben. Das sind Hiobs Freunde. Dieser Mann kannte uns nicht einmal. Selber nicht verheiratet, keine Kinder. Wegen eurer Sünde müsste dieses Baby sterben. Dieses Buch, Hiob, das Buch Hiob, ist uns gegeben worden, um unter anderem uns deutlich zu machen, so nicht. Einfach meinen, wenn einer unten durchgehen muss, dann muss irgendwie Schuld im Spiel sein. Das ist ein ganz wichtiges Buch. Diese Freunde, sie waschen ihnen den Kopf kaputt. Kapitelweise werden ihre Worte berichtet, was sie ihm alles vorgeworfen haben, alle frommen Sprüche, die sie gemacht haben, aber man muss die Reden von Hiobs Freunden im Lichte von dem verstehen, was Gott am Ende sagt. Der Ewige sprach, mein Zorn ist in Brand über dich, nicht über Hiob, über einen seiner Freunde und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Und hätte Hiob nicht für seine Freunde gebetet, wäre schlecht um ihnen gegangen. Kapitelweise wird über den Schrott berichtet, den Hiobs Freunden gesprochen haben. Natürlich haben sie Dinge gesagt, die stimmen. Aber die Hauptrichtung von dem, was sie sagen wollten, absolut daneben. Und dann machst du die Bibel auf, Finger drauf, Gottes Wort für mich heute, du Hohlkopf. Also Entschuldigung. Wir müssen die Bibel im Zusammenhang lesen und verstehen und begreifen. Ja? Man kann nicht alle Worte von Hiobs Freunde für bare Münze nehmen, einfach weil sie in der Bibel stehen. Genau wie die Lüge des Teufels, ihr werdet nicht sterben. Natürlich sind sie gestorben. Und wie? Die Bibel berichtet wahrhaftig über manche irrtümliche Meinungen von Menschen. Petrus hat auch Jesus gesagt, oh, das geschehe dir nicht. Und Jesus musste sagen, geh hinter mir, Satan. Wir müssen die Bibel immer im Zusammenhang lesen und verstehen. Ich meine, warum werden viele Kapitel im Buch Hiob so ausführlich berichtet, was Hiobs Freunde alles so gesagt haben? Weil das Buch macht unter anderem sehr deutlich, wir können wahnsinnig fromm reden und daneben liegen. Es kann wunderbar tönen, voll daneben. Und das Buch macht das sehr deutlich. Das ist aber nicht meine Frage heute Abend. Meine Frage ist grundsätzlich, ob die Bibel zuverlässig über Hiob und seine Freunde berichtet, über das, was geschehen ist. Ob die Bibel zuverlässig berichtet über das, was im Garten Eden geschehen ist und so weiter und so fort. Ist die Bibel in ihren Aussagen zuverlässig? Ein Beispiel, ich arbeite archäologisch, habe mich sehr lange mit der Geschichte von Jericho befasst, habe einen ganzen Vortrag darüber und will auch eine Schrift für junge Leute darüber schreiben demnächst. Wenn man als Nicht-Archäologe vor diesen Ruinen in Jericho steht, diesen Haufen Dreck und Steine, da weiß man gar nicht allzu viel damit anzufangen. Und dann ist man eventuell offen für solche Behauptungen, keine Posaunen vor Jericho. Also zur Zeit von Josua hätte es überhaupt keine Stadt Jericho gegeben, behauptet Israel Finkelstein, der Hauptautor in diesem Buch. Ich kenne ihn persönlich, ich habe mit ihm zusammen ausgegraben in Megiddo, um diesen Mann kennenzulernen. Warum bringt er solche Dinge? Wie tickt er? Was motiviert ihn? Was sind seine Argumente? Er sagt, keine Posaunen vor Jericho, die archäologische Wahrheit über die Bibel. Er sagt, anhand von den Ausgrabungen in Jericho hat man festgestellt, dass es überhaupt keine Stadt Jericho zur Zeit von Josua gegeben hat, geschweige denn Mauern, die hätten umstürzen können. Und wenn man nicht besser weiß, dann glaubt man seinen Argumenten. Aber es gibt andere Stimmen, die sich erheben. Auf dem Büchertisch hinten habe ich eine sehr interessante Schrift von Ur bis Nazareth, wo solche Bibelkritik im Lichte der archäologischen Forschung widerlegt wird. Morgen berichte ich auch am Nachmittag über Ausgrabungen, was sie zeigen und was sie nicht zeigen können. Das Buch ist übrigens auch für Teenager gut verständlich und sogar richtig humorvoll geschrieben. Sehr zu empfehlen, was die Bibelkritik anbelangt. Also es geht mir um solchen Dingen. Die Bibel sagt, es hat Mauern gegeben, die sind umgestürzt. Und so weiter. Und das stimmt alles. Man kann das archäologisch nachvollziehen. Man braucht nicht alle diese Lügen zu glauben. Und es sagt, keine Posaunen vor Jericho. Das stimmt einfach nicht. Aber diesen Mann, diesen Wissenschaftler, der hat 1 Million Euro bekommen von der EU für seine Forschung, weil er eben die Bibel in Frage stellt. Die sonstigen jüdischen Forscher werden ignoriert von der EU, werden boykottiert. Wir haben hervorragende Leute, die bei uns in Gath ausgraben wollten, und sie haben keine Unterstützung bekommen von ihren Ländern, weil man Israel boykottiert. Aber dieser Mann, der die Bibel widerlegt oder widerlegen will, er wird mit 1 Million Euro unterstützt. So weit sind wir. Aber man braucht nicht klein beizugeben. Unsere Frage heute ist, ist die Bibel absolut in solchen Fragen zuverlässig? Vor einigen Jahren war ich hier in Süddeutschland unterwegs mit dem Auto. Ich sah oben auf einem Hügel ein Schild, und dieses Schild schmeckte nach Geografie, und ich ging auf die Bremse. Ich war früher in Kanada Lehrer für Geografie, für Geschichte und für Biologie. Und wenn ich unterwegs bin und ich sehe irgendetwas Biologisches, Geschichtliches oder Geografisches, gehe ich auf die Bremse. Also achten Sie darauf, wenn Sie hinter mir fahren. Ich ging auf die Bremse und ich kletterte hoch auf dem Hügel, und das war für mich schon ein interessantes Erlebnis. Ich befand mich zum ersten Mal in meinem Leben auf die Wasserscheide zwischen Rhein und Donau. Sämtliches Wasser, das auf der einen Seite vom Hügel herunter floss, landete schlussendlich im Donau und am Ende im Schwarzen Meer. Und auf der anderen Seite ins Rheinsystem und schlussendlich in die Nordsee. Eine Wasserscheide trennt. Und wenn man nichts Gewaltiges unternimmt, dieses Wasser wird hier landen und dieses Wasser wird hier landen. Und die Frage nach der absoluten Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift ist eine solche Wasserscheide-Frage. Das scheidet auch die Geister. Deswegen habe ich gesagt, nachdem ich diesen Vortrag in manchen Gruppen gehalten habe, wurde ich nie mehr eingeladen. Es war einfach zu starker Tabak für sie. Also ja, man kann nicht so eng sein und so und die heutige Wissenschaft und so weiter. Ich verstehe die Argumente, aber ich weiß, wie wichtig gerade diese Frage ist. Denn genau wie das Wasser auf dieser Seite hier landen wird und auf dieser Seite hier landen wird, die Frage nach der absoluten Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift ist ganz entscheidend, wo eine Gemeinde, wo ein Verband von Gemeinden, wo eine Bibelschule, wo ein Missionswerk am Ende landet. Denn wenn man anfängt zu zweifeln an bestimmten Aussagen der Heiligen Schrift, dann wird, wenn man nicht korrigiert, das Wasser weiter fließen, bis es am niedrigsten Punkt ist. Ein Beispiel. Ich habe an der Universität in Kanada Geologie studiert. Ich war perdu mit den Jahrmillionen. Es war mir völlig klar, dass diese Fossilien Millionen von Jahren alt sein müsste. Ich bekehrte mich zu Jesus Christus, fing an, die Bibel zu lesen, und weil ich wusste, dass das alles unheimlich alt ist, habe ich in der Bibel die Jahrmillionen gesucht. Mehrere Jahre lang habe ich alle Tricks versucht, um einige Jahrmillionen aus der Bibel herauszupressen. Und ich müsste am Ende einfach sagen, nein. Die sind nicht da. Aber dann muss ich mich entscheiden. Will ich das glauben, was in der Bibel steht, oder will ich das glauben, was ich gemeint habe, an der Uni zu lernen? Ich habe dann angefangen, Vorträge zu halten, weil als wir 3 Jahre lang hier in Deutschland und der Pfalz gelebt haben und unter jungen Leuten gearbeitet haben, sind mir viele Fragen gestellt worden von diesen jungen Leuten. Fragen, die mit Schöpfung und Evolution, Glaubwürdigkeit der Bibel und solche Dinge zu tun hatten. Und so habe ich angefangen, mit deutschen Wissenschaftlern Vorträge vorzubereiten und Schriften vorzubereiten, um solche Fragen glaubwürdig zu behandeln. Und nach jedem Vortrag, praktisch nach jedem Vortrag, egal worüber ich geredet habe, kamen nachher Leute auf mich zu: Herr Wiskin, was meinen Sie, wie alt ist die Erde? Und wo ich gesagt habe, 6000 Jahre, dann war natürlich, da ging es los und ich musste das erklären, warum und so. Und es wurde immer spät nach den Vorträgen und ich habe gedacht, ich muss meine Frau schonen, und so habe ich ein Buch geschrieben. Ein Heft. Die Bibel und das Alter der Erde. Und so, wenn heute jemand mich fragt, sagt, das Buch kostet gar nicht so viel, lesen Sie das. Das ist das, was ich persönlich meine und warum ich so meine. Kaum hatte ich das Buch geschrieben und veröffentlicht, da ging es los. Selbst ganz gute Freunde. Ja, Richard, man kann nicht so eng sein. Ich meine, die Wissenschaft, Ich sage, ja, okay, die Wissenschaft. Also glauben wir, was die Wissenschaft sagt. Ich sage, ich habe Biologie auch studiert und unterrichtet. Und wir Biologen, wir wissen, Toten stehen nicht auf. Das ist eine biologische Unmöglichkeit. Geht gar nicht. Toten stehen nicht auf. Also Jesus ist nicht leiblich von den Toten aufgestanden. Ja, doch, das ist was anderes. Ich sage, was ist anders? Das ist einfach ein anderes Fach, Biologie, und hier haben wir mit Geologie zu tun. Aber warum glauben Sie dann, wenn Tote nicht auferstehen, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist? Ja, steht in der Bibel. Und Alter der Erde? Ja, das ist was anders. Das Prinzip ist dasselbe. Um diese Dinge geht es heute Abend. Ist die Bibel in allen ihren Aussagen absolut zuverlässig? Ich behaupte nicht, dass alle meine Argumente in diesem Buch richtig sind. Ich fordere meine Leser sogar auf, das zu prüfen und nur das Gute zu behalten. Und mich bitte zu korrigieren, wenn ich mich geirrt habe in der biblischen Argumentation. Aber komm bitte nicht mit der Wissenschaft und sagen, weil die Wissenschaft heute das glaubt, deswegen müssen wir das, was in der Bibel steht, anders verstehen. Sonst können Sie schlicht und einfach die Auferstehung von den Toten vergessen. Und dass Jesus auf Wasser gewandelt ist und dass er Wundern bewirkt hat und Wasser in Wein umgewandelt hat. Können Sie alles vergessen, wenn Sie rein die Bibel wissenschaftlich, nach wissenschaftlichen Kriterien beurteilen wollen, anhand von dem, was man meint, heute zu wissen. Um diese Dinge geht es heute Abend. Nun, natürlich kann man auch wissenschaftlich die Dinge betrachten. Zum Beispiel, herkömmlich wird gelehrt, dass die Dinosaurier 50 Millionen Jahren ausgestorben sind, bevor der Mensch überhaupt entstanden ist. Das ist die Lehre in der Wissenschaft heute. Aber das kann man wissenschaftlich hinterfragen. Ein guter Kollege von mir, Dr. Michael Brandt, ein sehr vorsichtiger Wissenschaftler. Also der bringt nicht Dinge, die an den Haaren herbeigerissen sind. Er zeigt, dass man Steinwerkzeuge von Menschen hergestellt in Schichten gefunden sind, wo sie gar nicht sein dürften, nämlich in Schichten, wo die Dinosaurier gelebt haben, wo man auch Dinosaurierknochen findet. Das Buch ist ein absoluter Hammer und übrigens, es ist teuer, aber ich habe es 10 Euro günstiger angeboten auf dem Büchertisch heute Abend, weil ich weiß, ich bin im Schwabenland und so. Das wäre ein super Weihnachtsgeschenk für Leute, die sich für Geschichte und Wissenschaft interessieren. Also, ist ganz neu. Also, absoluten Hammer. Man kann ohne weiteres diese Dinge auch wissenschaftlich nachgehen. Das gehört zu meiner Arbeit und der Arbeit meiner Kollegen. Aber prinzipiell ist die Frage, wollen wir die Bibel bezweifeln in ihren klaren Aussagen, einfach weil die Wissenschaft etwas anderes lehrt? Das hat Konsequenzen. Wenn die Bibel doch nicht recht hätte, dann fließt das Wasser weiter. Das kann ich Ihnen sagen. Denn es ist nämlich so, geschichtliche Studien haben gezeigt, wenn in einer Gemeinde, wenn in einer Bibelschule, wenn in einem Missionswerk oder irgendeiner christlichen Organisation Zweifel aufkommt in Bezug auf die absolute Zuverlässigkeit von bestimmten Aussagen, zum Beispiel im Alten Testament, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis dieselbe Organisationen Bach abgehen, wenn sie nicht korrigieren. Das ist in mehreren geschichtlichen Studien gezeigt worden, ist auch logisch. Nehmen wir ein Beispiel. Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bilde uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und es wird auch gesagt, wie er sie geschaffen hat, er nimmt Erde, er formt den Mann, er nimmt die Frau von der Seite des Mannes und so weiter. Es wird alles im Detail beschrieben. Ja, aber Herr Wiskin, es gibt die Menschen Fossilien und der Mensch ist doch von affenähnlichen Vorfahren abgestammt. Wir haben eine Studenten- und Schulemission bei uns in der Schweiz. Die organisieren Bibelgruppen in Schulen und an Universitäten. Und in ihre viele der Leiter von dieser Studentenmission Sie glauben nicht, dass es einen geschichtlichen Adam gegeben hat, wie das in der Bibel steht, sondern dass im Laufe der Evolution Gott hat irgendwann mal irgendwas getan, sodass aus affenähnlichen Vorfahren Menschen geworden sind. So hat Gott den Mensch geschaffen. Das ist aber nicht das, was in der Bibel steht. Und wenn man einen geschichtlichen Adam so leichtsinnig aufgibt, was machen wir dann? Und ich meine, das wird überall suggestiert. Das ist eine Werbung für den Zoo in Zürich. Ja? Also besuchen Sie doch wieder mal Ihre nächsten Verwandten. Sehr clevere Werbung. Ja? Und überall wird uns das eingetrichtert und die Kirchen, die nehmen im Großen und Ganzen überhaupt keine Stellung dazu. Sagen, ja, das geht uns nicht an. Gut, der Mensch ist von Adam, von Affen abstammt und nicht von Adam. Das juckt uns nicht. Wir glauben halt an Christus und so. Aber bitte, was machen wir dann mit dieser Aussage von Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist Gottes, der schreibt an den Römern, durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen. Und dieser einen Menschen wird mit Namen in Römer Kapitel 5 erwähnt, Adam. Also durch Adam ist die Sünde in die Welt gekommen. Und dann heißt es, wenn durch das einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk des einen Menschen, Jesus Christus, den vielen reichlich zuteil geworden. Hier stellt Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist Gottes, zwei geschichtlichen Menschen Rücken an Rücken. Durch Adam die Sünde, durch Jesus Christus die Rettung. Nun, wenn es keinen geschichtlichen Adam gegeben hat, wie das in der Bibel steht, dann hat es keinen Sündenfall gegeben. Was brauchen wir dann mit einem Retter? Wenn es keinen Adam gegeben hat, warum sollte ich dann einen Jesus Christus als Retter brauchen? Das hängt zusammen, verstehen Sie? Es fängt oben am Berg mit Adam an, aber irgendwann fließt das Wasser bis dahin, dass man anfängt, Jesus Christus in Frage zu stellen. Denn in der Bibel geht es um eine Linie. Man kann das nicht trennen. Übrigens, auch hier kann man wissenschaftlich die Dinge nachgehen. Stammt der Mensch von Adam ab, ist ein sehr gutes Heft für Schüler und Erwachsene, also ab 16 Jahren gut verständlich. Selbe Materie wird behandelt in Fabians unerwartete Entdeckung, wo es für jüngere Teenager geeignet ist. Also es gibt Literatur zu diesen Fragen, die ich anspreche. Ich mache einfach darauf aufmerksam, weil ich kann nicht alle Fragen klären, die ich anspreche. Also, geschichtliche Studien zeigen, dass Zweifel führt bei christlichen Organisationen. Wir reden nicht von einzelnen Personen. Wir reden von christlichen Gruppen. Wenn der Zweifel einmal sich breit macht unter euch oder die Gemeinde, mit denen ihr zu tun habt, oder Missionswerke oder Bibelschulen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, das Wasser wird weiter fließen, bis der Unglaube in Bezug auf die Person Jesus Christus sich breit macht. Und der Unglaube in Bezug auf die Person Jesus Christus geht normalerweise folgendermaßen vor. Zuerst wird seine Jungfraugeburt in Frage gestellt, dann werden seine Wunder in Frage gestellt und am Ende seine Totenauferstehung. Und wenn die Toten nicht auferstehen, dann seid ihr die Dümmsten, dass sie heute Abend hier sitzen. Das ist wirklich eine Zeitverschwendung. Dann ist alles Bach ab. Also geschichtliche Studien zeigen, es ist auch logisch, stellt man Adam in Frage, irgendwann kommt Jesus daran. Wir haben das vorher an dem Beispiel gesehen. Nun, was sagt die Bibel in Bezug auf die Entstehung von Tieren und Pflanzenarten? Wir nehmen nur die Tiere als Beispiel. Wir wissen, was die Evolutionslehre lehrt, dass alle Tiere eigentlich miteinander verwandt sind. Die gehen alle zurück auf ganz einfachen Vorfahren. Aber im Wort Gottes heißt es, und Gott machte die Tiere nach ihrer Art, sprich Grundtyp. Das heißt, er schuf die Pferdeartigen als Pferdeartigen, die Hundeartigen als Hundeartigen, die Katzenartigen als Katzenartigen und so weiter. Ein jedes nach seinem geschaffenen Grundform. Die Bibel sagt nicht, dass die Lebewesen miteinander verwandt sind. Auch hier gibt es hilfreiches Material, auch für jüngere Kinder. Was ist eine geschaffene Art? Man sollte sehr früh anfangen, die Kinder vorzubereiten auf die Dinge, die auf ihnen zukommen werden. Und dieses Heft ist von vorbereitet worden von zwei Grundschullehrerinnen, die Kinder in der zweiten und dritten Klasse haben. Und das kann man dann als Teenager, wenn man jüngere Geschwister hat oder als Eltern und so weiter, brauchen, um selbst ganz kleine Kinder zu verstehen, was geschaffene Arten sind. Das würde ich empfehlen, wenn man selber Fragen hat diesbezüglich, wie das Zebra seine Streifen bekam. Das behandelt das Thema Schöpfung oder Evolution in Bezug auf die Entstehung der Arten. Nun, zu der Evolutionslehre heute gehören Überlegungen zur Entstehung der Erde. Da denken wir an den Urknall. Entstehung des Lebens aus einer sogenannten Ursuppe. Und dann Charles Darwins eigentliche Lehre über die Entstehung der Arten. Und es gibt ein Nachschlagwerk auf dem Büchertisch, der ideal ist für Familien, für Jugend- und Kinderarbeiter, um die ganzen Fragen, Urknall, Ursuppe, Urmensch, Urvogel, alles was urig ist, auf eine gut verständliche Art und Weise zu behandeln. Es ist nicht für Wissenschaftler geschrieben, ist aber wissenschaftlich korrekt. Also hier werden diese Fragen im Lichte der Bibel und im Lichte der modernen Wissenschaft nachgegangen. Ich möchte einen Atheist bei euch zitieren. Darf ich überhaupt ein Atheist in eure heiligen Hallen zitieren?
Wenn es uns hilft, ja.
Ja, ich werde es sowieso tun, aber ich wollte höflicherweise fragen. Es ist einfach hier, ja. Und es ist nicht irgendein Atheist, es ist der Präsident, der damalige Präsident der amerikanischen Atheistengesellschaft. Das ist eine Gesellschaft, das alles daran setzt, dass in der englischsprachigen Welt die Evolutionslehre verbreitet wird und somit auch der Atheismus. Und der damalige Präsident der amerikanischen Atheistengesellschaft hat in ihrer Zeitschrift The American Atheist Ende der 70er Jahren Folgendes geschrieben. Das Christentum ist der Schöpfung, wie im ersten Buch Mose beschrieben, total verpflichtet. Muss es auch sein. Und das Christentum muss mit allen Mitteln die Evolutionstheorie bekämpfen. Und er denkt, es ist ein verlorener Kampf, aber er sagt, es muss bekämpft werden. Dann bringt er ein Beispiel und sagt daraufhin, es wird nun klar, dass das Leben und der Tod Jesu auf der Existenz Adams und der verbotene Frucht, die er und Eva aßen, gründen. Wer bräuchte, ohne den Sündenfall errettet zu werden? Welchen Zweck hätte das Christentum, wenn Adam nicht in ein Leben der ständigen Sünde gefallen wäre, das schließlich vom Tod beendet wird? Keinen. Ich bin versucht zu sagen, Amen, Bruder Bozart, aber das sage ich freilich nicht. Aber er hat es begriffen. Haben wir als Christen das begriffen? Der hat es gecheckt. Und dann schreibt er weiter, all dies bedeutet, dass das Christentum den Schöpfungsbericht nicht einfach so aufgeben kann. Dieser Kampf muss ausgetragen werden, denn das Christentum kämpft um sein Leben selbst. Kein Adam, Christus kann es vergessen. Kann ich ihn gerade kicken? So deutlich möchte ich es aussprechen. Du kannst nicht einfach anfangen, gewisse Dinge im Alten Testament in Frage zu stellen und das Neue Testament bleibt unbehelligt. Das Beispiel von Charles Darwin müsste eigentlich lehrreich sein. Charles Darwin wollte Pfarrer werden. Charles Darwin hat geglaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn sei, dass er Wunden bewirkt hat, Wasser in Wein umgewandelt, auf Wasser gewandelt ist. Er glaubte, dass Jesus leiblich von den Toten auferstanden ist. Das war alles ein Glaube, den er im Kopf hatte, nicht im Herzen. Er hat nie die Vergebung seiner Sünden durch den Opfertod Jesu Christus in Anspruch genommen. Aber intellektuell war er überzeugt, Jesus ist Gottes Sohn, von einer Jungfrau geboren und so weiter. Dann hat er Theologie studiert. Und nach seinem Theologiestudium hat er auch gesagt, ja, das ist alles wahr, das ist toll und so weiter. Dann macht er, hat er die Gelegenheit, als biologisch Interessierter eine Weltreise zu machen. Und während dieser Weltreise, 5 Jahre um die Welt mit einem Schiff der englischen Marine, sind ihm wissenschaftliche Informationen klar geworden. Und er hat angefangen, darüber nachzudenken, ob es vielleicht doch nicht so sei, wie es in der Bibel steht. Am Ende seines Lebens hat er sämtlichen Glauben verloren. Seine eigene Theorie führte dazu, dass er seinen ursprünglichen Glauben an Jesus Christus aufgegeben hat. Und das wird unter anderem geschildert in diesem Buch, Was nun, Mr. Darwin? Wo sein Leben kurz skizziert wird, das, was er gelehrt hat, und auch die Langzeitwirkung. Denn es war nicht umsonst, dass Adolf Hitler und Stalin sehr dankbar waren, und Marx, für die Lehre von Charles Darwin. Denn Charles Darwin hat gelehrt, die Minderwertigen sterben aus, damit die Fortgeschrittenen sich durchsetzen können. Und das ist genau das, was Hitler natürlich im Dritten Reich konsequent verfolgt hat. Die Minderwertigen muss man vernichten, damit die deutsche Rasse als bessere Menschen sich durchsetzen kann. Das sind die Langzeitwirkungen von dieser Lehre. Manche Christen meinen, sie können gleichzeitig auf 2 Stühlen sitzen. Sie können eine Position der theistischen Evolution vertreten. Gott hätte durch Evolution geschaffen. Aber dann muss man Darwin lesen. Darwin sagt, durch das Aussterben von den Minderwertigen können die Fortschrittlicheren sich weiterentwickeln. Hat Gott durch Tod geschaffen? Tod ist eine Folge vom Sündenfall, nicht eine Schöpfungsmethode Gottes. Also eine theistische Evolution ist weder von der Evolutionslehre noch von der biblischen Lehre vertretbar. Man muss entscheiden, auf welchem Stuhl man sitzen will. Und das ist die Aufforderung dieses Buches von Reinhard Juncker, der sowohl Biologe wie auch Theologe ist. Jesus, Darwin und die Schöpfung. Er geht hier die Frage nach der theistischen Evolution nach und zeigt, dass im Lichte der Biologie und im Lichte der Bibel eine solche Position unhaltbar ist. Ich bringe einfach weiterführende Literatur, weil ich finde, es könnte sein, dass irgendjemand eine Frage hat und ist dankbar zu wissen, dass es gute Antworten gibt auf solche Fragen. Unsere Grundposition, Zweifel, führt bei christlichen Werken zu Unglaube. Ein Beispiel. Was ist das? Nein, das ist kein Handschuh. Fragt die Dame neben dran. Was haben wir da? Ein Socken, ja, das ist ein Nylonstrumpf. Hat jemand hier einen Nylonstrumpf? Sie haben einen Nylonstrumpf? Hä? Nicht? Niemand hat einen Nylonstrumpf? Keine Nylonstrumpf, ist das aus der Mode gekommen bei euch? Hä? Wer hat einen Nylonstrumpf? Ich brauche jemanden mit einem Nylonstrumpf. Gibt es gar keine. Du hast? Du hast? Nicht? Okay. Keine? Ich brauche doch ein. Haben Sie? Haben Sie einen Nylonstrumpf? An? Bei sich? Nee. Niemand? Sie? Ja? Sie? Dürfte ich jemanden haben? Ich habe eine sehr scharfe Schere bei mir. Und ich mache einen kleinen Schnips. In einem einzigen Faden und dann am anderen Ende mache ich nochmals einen kleinen Schnips und ich ziehe diesen ganz kleinen Stück aus dem Nylonstrumpf heraus. Das wäre möglich, oder? Das wäre nicht schlimm, oder? Wenn ich nur ein kleines Stück aus dem Nylonstrumpf herausziehe. Was? Sie widersprechen mich. Wollen Sie die Predigt versauen? Entschuldigung, nur ein kleiner Stück, ein so lang. Ach so, das sagen Sie aus Erfahrung irgendwie, ja? Aber wissen Sie, warum der Nylonstrumpf ganz kaputt geht? Weil ein Nylonstrumpf besteht aus einem einzigen Faden. Nur einen Faden, hin und her gewoben, einen Faden. Schneiden Sie ein kleines Stück heraus, das weitet sich aus. Und so ist es mit der Bibel. Fangen Sie an, in der Bibel herumzuschnipsen, dann fällt bald das Ganze auseinander. Nehmen wir ein Beispiel. Der Prophet Jona. Sie waren es, oder? Den ich heute Nachmittag angesprochen habe. Und Sie wollen glauben, dass dieser Mann 3 Tage und 3 Nächte im Bauch von einem Fisch war. Das wollen Sie glauben. Und Sie lassen sich nicht durch meine Angriffe erschüttern? Ja, dann gratuliere ich Ihnen. Denn wenn wir Jona in Frage stellen, was machen wir dann mit den Worten von Jesus, als die Pharisäer und Gesetzeslehrer ihn ansprachen? Einige der Gesetzeslehrer und Pharisäer forderten: Lehrer, wir wollen von dir ein Wunder sehen, das eindeutig beweist, dass du von Gott beauftragt bist. Das kenne ich wohl, ja. Und was hat Jesus erwiderte? Meine Übersetzung: Jesus erwiderte, diese böse Generation, die nichts von Gott wissen will, verlangt einen Beweis, aber es wird ihr keiner gegeben werden, ausgenommen das Wunder, das am Propheten Jona geschah. Den Beweis werden sie bekommen. Denn, Worte Jesus, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Seeungeheuers war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde verborgen sein. Ich gratuliere. Stellt man Jona in Frage? Ja, was machen wir hier mit den Worten Jesus? Jesus stellt auch hier 2 geschichtliche Personen Rücken an Rücken. Jona im Bauch des großen Fisches, er im Grab. Wenn Jesus sich hier geirrt hat in Bezug auf Jona, weil es überhaupt kein Jona gegeben hat, weil das eine biologische Unmöglichkeit ist, und was haben wir sonst von Jesus zu halten? Das hängt alles zusammen. Das ist wie der Nylonstrumpf. Denn verstehen Sie, die Bibel ist auch wie einen einzigen Faden. Der fängt an mit der Schöpfung, mit dem Sündenfall, die Notwendigkeit von Errettung. Und dann der Heilsweg geht wie ein roten Faden durch die ganze Bibel. Und am Ende haben wir die Offenbarung mit der Wiederkunft Jesus. Es ist ein einziger Faden. Und wenn wir anfangen, zum Beispiel in Jona herumzuschnipsen, dann müsste man konsequenterweise einiges in Matthäus auch wegschneiden. Aber dann hat man bald eine Bibel mit großen Löchern. Weil das bleibt nicht unbehelligt. Das Neue Testament, wenn man anfängt, im Alten Testament herumzuschnipsen. Aber jetzt habe ich was für Sie. Sie Schlaue. Jetzt gucken Sie hier hin. So wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde verborgen sein. Jetzt wollen wir ein bisschen Mathematik miteinander machen. Wir fangen am Karfreitag an. Um 6 Uhr morgen, Jesus vor Pilatus, 9 Uhr wurde er gekreuzigt, 12 Uhr wurde es finster im Land, das haben Sie alles noch in Erinnerung. 15 Uhr ist er gestorben und bis um 18 Uhr muss er im Grab sein, weil etwa um 18 Uhr fängt der Schabbat an. Ja, das fängt immer bei uns Juden am Abend an. Weil zuerst war es bei der Schöpfung dunkel und nachher kam das Licht, also wir fangen immer den Tag mit dem Abend an. Also wir haben nur ein paar Stunden, aber ein bisschen von einem Tag. Dann haben wir die erste Nacht und dann kommt die Schabbatruhe, setzt sich am nächsten Tag weiter bis am Ende des Schabbats um 18 Uhr am Samstag. Da haben wir also einen zweiten Tag. Und jetzt kommen wir zum Ostersonntag. Wir haben die zweite Nacht und dann am Sonntag am Morgen war Jesus bereits auferstanden. Die Frauen stellen das fest. Wie viele Nächte haben sie? Zählen Sie. Wie viele Nächte? Zwischen Freitag und Samstag, zwischen Samstag und Sonntag, 2 Nächte. Und was sagte Jesus? Er hat 3 gesagt. Jetzt, Sie sind so schlau, was tun Sie mit dem? Ja, Tag ist Tag. Es gibt keinen Unterschied. Ja, natürlich hat es am Abend angefangen. So haben wir angefangen am Abend her. Da haben wir ein bisschen von einem Tag. Wir haben eine erste Nacht, wir haben einen zweiten Tag und wir haben eine zweite Nacht. Aber wir haben nicht 2 Nächte. Wir haben vielleicht ein bisschen von einem Tag her, einen dritten Tag, aber wir haben auf keinen Fall mit 3 Nächten zu tun. Entschuldigung. Ich danke Ihnen für Ihre Zusammenarbeit. Ich habe es ein bisschen grob angefasst, aber ich wollte die Problematik vor Augen führen. Ich habe nicht Zeit, hier während dem Predigt dieses Rätsel zu lösen. Jesus hat sich nicht geirrt. Er hat sich auf keinen Fall geirrt. Wissen Sie warum? Weil Karfreitag, Samstag und Ostersonntag sind kirchliche Feiertage, die zurückgehen auf heidnische Feste. Und die Bibel sagt uns, dass in der Woche, als Jesus starb, es zwei Schabbate gab. Es gab den normalen Schabbat, der Samstag, und es gab den großen Schabbat, der in jenem Jahr nicht an einem Samstag fiel. Der große Schabbat ist der Pessach. Das ist auch ein Schabbat. Und wenn Sie das berücksichtigen, dann werden Sie schlau. Aber das erkläre ich nicht alles. Mein Vater hat mit Bibellehrer zusammengearbeitet und hat eine einfache Bibelstudium ausgearbeitet. Ich habe das übersetzt, ein bisschen noch dazugegeben. Und auf dem Büchertisch jetzt steht die Abhandlung, um zu erklären, warum Jesus sich nicht geirrt hat. Denn Jesus ist nicht am Freitag gestorben, der ist am Mittwoch gestorben. Wenn man die Bibel nimmt. Und übrigens, meine Herren, es hätte einen zusätzlichen Reiz, diese Bibelarbeit zu nehmen am Büchertisch. Sie können nächstes Jahr den Chef bitten, sie schon am Mittwoch freizugeben.